In der Schweiz leisten rund 2,5 Millionen Menschen ungefähr 640 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit. Und Radio und Fernsehen DRS starteten für diese Leute eine Aktion Helden des Alltags. Vielleicht können sich noch einige daran erinnern. 2012 wurde eine Frau prämiert, die ehrenamtlich als Bewährungshelferin arbeitet, die also hilft, Leute, die gefangen waren, die im Gefängnis waren, dass die wieder in die Gesellschaft Eingang finden, was ja kein einfacher Prozess ist. 2013 gewann eine Frau den Titel Held des Alltags, ihr Kind aufgrund einer Krebserkrankung verlor und sie realisierte, dass es hilfreich wäre, wenn sie Fotos ihres Kindes hätte, auch aus der Zeit der Erkrankung, um das Ganze zu verarbeiten. Doch daran dachte damals niemand. Sie suchte daraufhin Profifotografen, die kostenlos zu Familien mit schwerkranken Kindern gehen und gute Erinnerungsfotos machen, die den Familien helfen, den Verlust ihres Kindes besser zu verarbeiten. Das ist die Heldin des Alltags 2013. Und wenn ich in unsere Runde hineinschaue, muss ich auch sagen, da sitzen viele Helden des Alltags. Ich habe sogar jemanden aus unserer Mitte da angemeldet, aber ich habe dann nichts mehr gehört. Und ich finde, als ich da überlegte, kam mir auch spontan Elisabeth und Walter Sollenthaler in den Sinn. Das sind für mich auch Helden des Alltags. Dieses Paar, wo er schwer behindert ist, dieses Ehepaar, wie sie miteinander den Alltag bestreiten, das sind Helden des Alltags. Walter Sollenthaler ist jetzt ja krank im Krankenhaus und wir wissen jetzt auch nicht, in welche Richtung es gehen wird. Wir haben also viele Helden des Alltags, auch unter uns. Und im Thurgau sucht der Feuerwehrverband stille Helden. Und spätestens seit dem 11. September 2001, dem Einsturz der Twin Towers in New York, wissen wir, dass Feuerwehrmänner Heldentaten vollbringen. Und in Mondlingen, im Rheintal, existiert sogar eine Akademie für Helden. Offensichtlich sind wir von vielen Helden umgeben, doch uns faszinieren die großen Helden. Und Hollywood produziert sie ja ohne Ende. Spider-Man, Superman, Batman, Frodo, Aragorn, James Bond, Tarzan, Jack Bauer und so weiter und so fort. Aber diese Helden sind Kunstfiguren, mit denen sich viel Geld machen lässt, aber die mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben. Echte Helden sind Menschen wie du und ich. Menschen, die hervorragende Leistungen erbringen. Sie sind im richtigen Moment mutig und aufopferungsbereit. Sie suchen nicht einen Vorteil für sich selbst, sondern sie engagieren sich für etwas Größeres. Das macht den Helden aus. Sich für etwas Größeres einzusetzen. Das sind die echten Helden und solche Helden sucht Gott. Das ist aber nicht immer einfach. Als Israel in einer schwierigen Situation war, suchte Gott einen Helden, aber da war keiner. Er lässt durch den Propheten Hesekiel sagen, ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mich um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Es war niemand da. Zum Glück war das nicht immer so. Gott hat in anderen Zeiten immer wieder Helden gefunden, so auch in der Richterzeit. Das ist die Zeit nach der 40-jährigen Wüstenwanderung. Hier ist Mose, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Dann 40 Jahre haben sie in der Wüste gelebt. Das war ja, weil sie ungehorsam waren, Gott mit Gott haderten, ihm nicht vertrauten. Das war dann diese 40 Jahre Wüstenwanderung unter der Führung von Josua. Haben sie dann das Land erobert, das Gott ihnen schon lange versprochen hatte. Und dann haben wir hier diese Richterzeit, die etwa 300 Jahre dauert, bis dann König Saul gewählt wird. Das quasi hier haben wir, in dieser Richterzeit, sagt man, haben wir eine Theokratie, also Gott ist König, und dann mit Saul beginnt die Monarchie, ein Königreich mit einem regierenden König. Und wir werden uns jetzt in dieser, wir sind jetzt praktisch in dieser Richterzeit, die ungefähr 300 Jahre dauerte. Gott sucht in dieser Zeit immer wieder Helden, Richter werden sie genannt. Und einer dieser Richter war Gideon, und mit ihm werden wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen. Gott sucht echte Helden. Und wir werden an seinem Beispiel sehen, was echte Helden ausmacht. Und heute ist der erste Teil dieser Reihe, Gott sucht echte Helden. Und jetzt habe ich das falsche Bild da reinkopiert, das sollte eigentlich der Titel dann sein. Echte Helden sind bescheiden. Nachdem sich die 12 Stämme Israels endlich im Land niederlassen konnten, das Gott ihnen versprochen hatte, lief vorerst alles bestens. Die Israeliten verehrten und dienten Gott, der sie aus Ägypten geführt hatte, aber das änderte sich leider relativ schnell, nachdem Josua und alle Leute gestorben waren, die das alles miterlebt hatten. Die nächste Generation wandte sich von Gott ab, obwohl es ihnen gut ging, vielleicht weil es ihnen gut ging. So kam es, dass die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten geführt hatte, herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker zu verehren und anzubeten und beleidigten damit den Herrn, den Gott Israels. Was sollte Gott tun, wenn das Volk das macht? Menschen kann man nicht zu ihrem Glück zwingen. Und so wandte sich Gott vom Volk Israel ab, das nichts mehr von ihm wissen wollte, und überließ sie ihren Göttern. Und das hatte fatale Folgen, denn jetzt stand Israel nicht mehr unter Gottes Schutz. Und das führte dazu, dass sie von anderen Völkern unterdrückt wurden. Wenn die Situation für die Israeliten unerträglich wurde, erinnerten sie sich plötzlich, dass da ja noch ein Gott ist, der Gott Israels. Und dann schrien sie um Hilfe. Das geht durch das ganze Richterbuch hindurch. Bereits 4 Richter hatte Gott berufen, darunter auch eine Frau, Deborah, die Israeliten aus einer verfahrenen Situation und hoffnungslosen Situation herauszuhelfen. Doch spätestens nach dem Tod dieser Richter und Richterinnen, spätestens danach, wurde das Volk wieder gottlos. Wandten sich ab vom Gott Israels, verehrten andere Götter. Und soweit war es auch wieder zur Zeit von Gideon gekommen. Von neuem taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt, deshalb gab er sie 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter. Die Midianiter wurden stark, so stark, dass die Israeliten sich in Bergen, Schluchten, Höhlen und Festungen versteckten. Jedes Mal, wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter mit den Amalekiten zusammen und zerstörten die ganze Ernte. Wie eine riesige Heuschreckenplage kam dieses starke Volk über Israel und hat alles zerstört. Und so wurde Israel bettelarm. Und was taten sie in ihrer hoffnungslosen Lage? Sie schrien zu Gott. In ihrer Not schrien sie zum Herrn um Hilfe. Jetzt sollte Gott ihnen helfen. Offensichtlich waren ihre Götter und Götzen dazu nicht fähig. Und Gott hört diesen Hilferuf. Er wollte aber zuerst eines klarstellen. Er wollte, dass sie wissen, dass sie sich selber in dieses Elend hineinmanövriert hatten. Er sandte zuerst einen Propheten im Auftrag, der im Auftrag Gottes Folgendes sagt: Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und euch hierher geführt. Ich habe euch vor den Ägyptern gerettet und ebenso aus der Hand aller Völker, die euch unterdrückten. Ich habe diese Völker vor euch her aus ihrem Land vertrieben und es euch gegeben. Und ich habe zu euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Gott will allen klar machen, dass sie für ihr Elend, in dem sie sich befinden, selber verantwortlich sind. Hätten sie Gott nicht verlassen, um andere Götter zu verehren, wäre es nie so weit gekommen. Es würde ihnen bestens gehen. Sie sollen ja nicht auf die Idee kommen, die Schuld bei Gott zu suchen. Gott anzuklagen ist eine Strategie, die seit dem Sündenfall vielfältig angewandt wird. Adam verteidigte sich damals mit dem Versuch, Gott für seine Schuld verantwortlich zu machen. Die Frau, die du mir gegeben hast, sagte er. Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen. Eigentlich bist du schuld, Gott. Denn die Frau, die mich verführt hat, die ist von dir gekommen. Die Hauptverantwortung dessen, was jetzt geschehen ist, trägst eigentlich du. Und bei uns klingt das dann so, wenn Gott allmächtig ist, warum greift er nicht ein? Warum verhindert er nicht, dass in Afrika täglich Tausende von Kindern verhungern? Warum hilft er nicht all den Verzweifelten und Hilflosen, all denen, die Angst haben? Warum lässt er den islamischen Staat so stark werden und alles überrennen? Und die Schlussfolgerung lautet dann, wenn Gott das alles zulässt, gibt es eben keinen Gott, jedenfalls keinen liebenden Gott. Doch es gibt einen liebenden Gott. Es ist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Das Elend in unserer Welt ist von Menschen gemacht. Sie wollen vom lebendigen Gott nichts wissen, aber wenn es brennt und ihre selbst gebastelten Löschungsversuche nicht funktionieren, dann schreien sie zu Gott: Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Dann plötzlich wird Gott zum Thema. Aber nicht in einem Hilferuf, sondern in einer Anklage. Wenn es dich gibt, dann hilf wenigstens jetzt. Und wenn du nicht hilfst, dann glauben wir nicht mehr an dich. Aber haben sie auch vorher nicht gemacht. Aber dann haben wir allen Grund, dass wir nie an dich geglaubt haben. Das ist wirklich sehr billig. Und das Eigenartige ist, dass sich die Menschen dabei noch wahnsinnig intelligent vorkommen. Die finden, sie hätten super Argumente, um Gott wegzudiskutieren. Für Gott war es eindeutig, die Israeliten hatten sich selber ins Elend manövriert. Sie verließen Gott, um tote Götzen zu verehren, um vor ihnen niederzufallen. Und was konnten sie anders erwarten, als dass sie jetzt an dem Punkt stehen, wo sie standen? Sie begingen mit ihrem Verhalten die fundamentalste Sünde, die ein Mensch begehen kann. Es gibt keine Sünde, die schwerer wiegt, als die, sich vom Schöpfer abzuwenden. Wer das tut, muss sich nicht wundern, wenn er mit dem Leben plötzlich nicht mehr zurechtkommt. Jesus sagt einmal ganz deutlich, was die fundamentale Sünde des Menschen ist. Er sagt seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die fundamentale Sünde des Menschen, die Ablehnung und Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Bei der Sünde geht es nicht um Moral. Die Sünde ist ein Zustand. Der Zustand dessen, dass ich mich von Gott gelöst habe. Dass er mir gleichgültig ist. Dass ich ihn höchstens noch anklage. Und wer nun ohne Gott leben will, kann das selbstverständlich tun, aber dann hat man keinen Grund, Gott irgendetwas vorzuwerfen. Wenn meine Kinder etwas tun, das ich ihnen verbiete, weil ich weiß, dass es eine Gefahr darin steckt und sie tun es trotzdem, also jetzt sind sie ja Geld, das kann ich ihnen nicht mehr verbieten, aber früher. Und dann machen sie doch nicht das, was ich gesagt habe. Und dann geschieht genau das, was nicht geschehen sollte. Wer ist dann schuld? Bin ich schuld? Nein. Was kann ich denn machen? Wenn ich nicht auf Gott hören will und mein Leben ins Fiasko steuere, dann habe ich das gemacht und nicht Gott. Das Einzige, was wir dann machen können, ist das, was Israel tat, Gott um Hilfe rufen. In ihrer Not schrien sie zu dem Herrn um Hilfe. Das Erstaunliche ist, dass Gott ihnen hilft. Es würde uns vermutlich wenig überraschen, wenn Gott die Israeliten an ihre Götter verwiesen hätte. Wir hätten das vermutlich gemacht. Er hätte ihnen sagen können, sie sollen doch zu ihnen schreien. Schreit doch zu ihnen. Ihr habt schon so viel investiert, um sie zu verehren, habt ihnen Altäre gebaut, habt Opfer gebracht, habt viel Geld investiert für eure Götter. Jetzt geht doch zu ihnen. Doch Gott ließ sein Herz erweichen und erbarmte sich. Nicht so, wie wir das uns gerne vorstellen. Gott hat nicht einfach ein Wunder und schwuppsdiwupps, das Problem war gelöst. Alle sind wieder happy und das Leben geht weiter wie früher. Es ist erstaunlich, wie wir als Christen zu einer Art magischem Denken tendieren. Natürlich kann Gott krasse Wunder tun. Natürlich kann er ein Wort sprechen und es geschieht. Das ist meine tiefste Überzeugung. Aber sind wir doch bitte einmal ehrlich. Wie viele solche Wunder haben wir denn schon erlebt? Wir rennen immer diesen spektakulären Wundern hinterher, weil wir denken, darin sich quasi die Rechtgläubigkeit dann zeigen würde und die Gottwohlgefälligkeit. Aber wie viele solche Wunder haben wir denn tatsächlich erlebt? Gott wirkt eben oft ganz anders in unser Leben hinein. Und das ist natürlich auch ein Wunder, denn jedes Mal, wenn Gott in irgendeiner Form in unser Leben eingreift, ist es ein Wunder, aber er greift eben selten so spektakulär ein, wie wir meinen, dass es sein müsste. Und selbst die Bewegungen, die das unglaublich stark betonen, ist immer meine Frage zurück, zeigt mir diese Wunder, zeigt sie mir doch. Es gibt auch nicht so viele. Ich sage nicht, dass wir von Gott kein Wunder erwarten sollen und dürfen. Ich sage nur, wir müssen der Wirklichkeit, das was uns die Bibel lehrt und wie wir da Gott kennenlernen, wie er handelt, müssen wir zur Kenntnis nehmen und nicht nur immer auf die spektakulären Wunder fixiert sein. Meistens greift Gott ganz anders ein, wenn er hilft. Sehr oft sucht er sich einen Mann oder eine Frau, die sich von ihm einsetzen lassen. Menschen, die bereit sind, für das Reich Gottes zu kämpfen. So reagiert er auch auf den Hilferuf Israels. Gott suchte einen Mann, mit dem er Israel helfen wird. Er geht zu Gideon. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Gideon, der gerade dabei war, Weizen vor den Midianiten zu verstecken, antwortet, Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Voilà. Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianiten ausgeliefert. Selbst Gideon dachte, dass Gott nicht mehr wirken würde, was in gewisser Weise auch richtig war, denn Gott hatte sie den Göttern überlassen. Und Gideon erwartete von Gott auch ein spektakuläres Wunder, wie zur Zeit, als Gott Israel aus Ägypten führte. Doch der Engel des Herrn ließ sich da nicht auf eine Diskussion mit ihm ein, er ließ sich von dem nicht beeindrucken, sondern er sagt, du bist stark und mutig, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter, ich sende dich. Nun, das war ziemlich dicke Post für Gideon, müsst ihr euch das mal vorstellen. Die Midianiter, die waren ein übermächtiges Volk. Niemand in Israel wagte nur ansatzmäßig, sich gegen sie aufzubäumen. Man wusste, sie waren zu schwach. Das war eine riesige Armee. Er soll Israel von diesen übermächtigen Midianitern befreien? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Und wer bin ich schon? Aber mein Herr, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Es gibt viel bedeutendere, erfahrenere, wichtigere Männer in unserem Volk. Männer, die Führungsaufgaben haben. Männer, die mehr Lebenserfahrungen haben. Ich bin sozusagen ein kleines Würmchen. Wer würde auf mich hören? Meine Familie ist unbedeutend und von dieser unbedeutenden Familie bin ich noch der Jüngste. Sie werden mich doch glatt auslachen. Keiner wird mich ernst nehmen, zumal ich eben der Jüngste meiner Familie bin. Da ist gar nichts von Selbstüberschätzung, gar nichts von Stolz. Er denkt nicht, ah super, endlich hat jemand mich entdeckt. Endlich hat jemand gesehen, was für ein toller Kerl ich bin. Nein, echte Helden sind meist bescheiden. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie Helden sind oder Helden werden könnten. Aber Gott sah in Gideon das Potenzial zum Helden. Für Gott sind Herkunft und gesellschaftliche Stellung eines Menschen nicht relevant. Diese Berufung Gideons ist typisch für Gott. Das ist nicht das letzte Mal, dass Gott einen Menschen für wichtige Aufgaben beruft, den wir nie wählen würden, nicht einmal auf die Idee kämen. Auch der König David war der Jüngste in der Familie. Niemand hätte gedacht, dass Gott ihn zum König erwählen würde und ihn so groß machen würde. Nicht einmal die eigene Familie. Alle haben gedacht, der Älteste wird es sein oder dann der Nächste. Am Schluss hat Samuel noch gesagt, ja, gibt es da nicht noch einen? Es muss noch ein Sohn irgendwo sein. Ja, da gibt es noch einen, der hütet. Der ist auf der Weide, der hat zu tun. Das ist der Jüngste. Haben sie den Jüngsten geholt und das wurde der König. Niemand hätte das gedacht. Und Gott sagt zu Gideon, ich werde dir beistehen und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Gideon realisiert, dass sich hier etwas ganz Besonderes ereignet. Aber er wollte sicher sein, wenn er gegen die übermächtigen Midianiter kämpfen muss, dann will er wissen, dass dieser Auftrag wirklich vom lebendigen Gott kommt. Und so bat Gideon den Engel zu warten und dann eilte er in sein Haus, er kochte ein Ziegenböckchen und packte ungesäuertes Brot aus einem ganzen Backtrog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf, brachte alles zum Platz unter der Eiche und bot es dem Engel des Herrn an. Und da ließ der Engel des Herrn alles, was er braucht, im Feuer aufgehen und im gleichen Moment verschwand er. Und als Gideon das sah, war ihm klar, jetzt habe ich den Engel Gottes gesehen und mit ihm gesprochen. Und es ging ihm durch Mark und Bein und er war zutiefst erschüttert und hatte Angst. Ich habe deinen Engel gesehen, schreit er zu Gott. Ich habe ihm gegenübergestanden, ich muss sterben. Gideon wusste, wer Gott sieht, der muss sterben. Das sagte Gott bereits zu Mose. Es gibt jedoch wenige Menschen, die das überleben und dazu gehört eben auch Gideon. Gott beruhigt ihn und sagt, zwischen uns ist Frieden. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Es ist interessant, diese Reaktion des Gideons. Ich meine, er hat jetzt den Auftrag bekommen, die Midianiter zu besiegen. Und jetzt realisiert er, dass er den Engel Gottes gesehen hat. Und jetzt ist das wie weg. Und er meint, jetzt müsste er gleich sterben. Da sehen wir, wie eindrücklich diese ganze Begegnung gewesen sein muss. Gideon war beruhigt und er baute Gott einen Altar als Ort der Anbetung, vermutlich in der damaligen Zeit wieder einer der ersten Altare, wenn nicht der einzige in dem Gebiet, der wieder zur Ehre des Gottes Israel errichtet wurde. Nebst all diesen Götzenanbetungsstätten, wo wir ja dann nächstes Mal was davon hören werden. Die Helden, die sich Gott aussucht, sind meistens unscheinbare und bescheidene Menschen. Oft sind es Menschen, die im sozialen Gefüge einer Gesellschaft keine besondere Stellung einnehmen. Das ist bis heute so. Paulus erinnert die Christen in Korinth daran, dass Gott Menschen nach anderen Maßstäben beruft, als wir das tun würden. Seht euch doch einmal eure eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Es hat Kluge und Gebildete, aber nicht viele. Es sind nicht, und wenn man und nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Es hat von vornehmer Herkunft. Es hat Mächtige. Aber schaut einmal, nicht viele. Gott sucht seine Helden nach anderen Kriterien, als wir sie uns aussuchen würden. Oft sind es ganz junge Leute, die zwar unerfahren sind, und wenn wir sehen, dass die was anpacken, bekommen wir fast Angst, weil sie zu wenig Erfahrung haben, aber sie sind bereit, dem Herrn zu dienen. Aber auch ältere und alte Menschen ruft Gott. Eigentlich ist jeder von uns ein potenzieller Held, denn nicht die Heldentaten machen uns zu echten Helden, sondern die Hingabe an unseren Herrn. Nicht die Heldentaten machen uns zu Helden, sondern die Hingabe an unseren Herrn. Gott ist bereit, dich einzusetzen, wenn du ihm Hand bietest. Aber betrachten wir noch einen anderen wichtigen Aspekt dieser Geschichte. Wenn wir Gott in einer Not um Hilfe bitten, dann ist es gut möglich, dass Gott uns einen Menschen zur Seite stellt, einen Helden für mich, der mir hilft, meine Probleme und Schwierigkeiten zu bewältigen. Ich befürchte, dass wir bereits Hilfsangebote Gottes ausgeschlagen haben, weil wir uns nicht von Menschen helfen lassen wollten. Wir warteten auf ein Wunder. Ein spektakuläres Wunder und realisierten nicht, dass Gott uns einen Menschen geschickt hat, der uns helfen würde, wenn wir es zuließen. Gott handelt eben oft anders, als wir es erwarten. Gott beruft sehr oft Menschen, die uns zur Hilfe kommen. Und das seht ihr durch die ganze Bibel hindurch. Wenn Gott irgendetwas in Bewegung bringt, ruft er Menschen. Er ändert nicht einfach die Situation. Er ruft Propheten, er ruft Könige, er ruft Richter. Und das macht er bis heute. Er ruft den Paulus, er ruft die Jünger. Gott ruft Menschen. Warum er das tut, weiß ich nicht. Er tut es einfach. Gott will uns so in die Problemlösung mit einbeziehen. Und dadurch werden wir reifer als Persönlichkeiten und werden auch im Glauben reifer. Das ist wie in der Erziehung. Warum lassen wir die Kinder etwas selber machen? Damit sie etwas lernen. Was passiert, wenn wir den Kindern alles abnehmen? Sie sind nicht lebensfähig. Gott will uns zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen lassen. Was ich an dieser Geschichte faszinierend finde, ist, dass Gott sich über sein Volk erbarmt, obwohl sie sich selbst verschuldet, in eine ausweglose Situation manövriert hatten. Sie hatten den lebendigen Gott verlassen, um sich vor toten Göttern niederzuwerfen. Und trotzdem reagiert Gott auf ihren Hilferuf. So kann es uns selber gehen. Aus welchen Gründen auch immer können wir uns in eine ausweglose Situation manövrieren, sei es, dass wir uns langsam von Jesus entfernen und damit verbunden in Schuld und Sünde uns verstricken, Lügen, Neid, Herrschsucht, unmoralisches Verhalten, Ehebruch, Streitsucht, was auch immer. Und vielleicht geht es uns dann wie Gary Müller. Unsere Lebensführung wird entdeckt und wir stehen beschämt da. Ich bin über mich selbst erschüttert und beschämt, frage ich mich, warum habe ich das überhaupt getan? Was ist in mich hineingefahren, dass ich zu solchem Verhalten fähig war? Warum ließ ich das so weit kommen? Gut ist natürlich, wenn ich es schon früher realisiere, wenn in meinem Leben einiges schief läuft. Sobald ich das merke, sollte ich nicht zögern und zu Gott schreien. In meiner Not schreie ich zum Herrn um Hilfe. Je früher, desto besser. Gott wird dir gnädig sein und er wird dir nochmals helfen. Und vermutlich nicht spektakulär, dass einfach alles verschwunden ist und sich einfach alles verändert von einem Moment auf den anderen, wie du dir das vielleicht vorstellst. Vermutlich beauftragt Gott einen Helden, einen unscheinbaren und bescheidenen Menschen, der sich von ihm in Dienst nehmen lässt, der dir hilft, dein Leben wieder neu zu ordnen. Und vielleicht ist das nicht ein Geschäftsführer einer großen Firma. Vielleicht ist es eine ganz bescheidene Person, die gar keine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft hat. Vielleicht ist es auch jemand, der eine ganz wichtige Aufgabe hat, das ist eigentlich egal. Entscheidend ist, dass Gott diesen Menschen schickt. Und denen, die noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind, denen darf ich erfreulicherweise sagen, dass der Held, der dich rettet, vor bald 2000 Jahren geboren wurde, er ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Das ist Jesus. Paulus schreibt nach Rom, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du ihn jetzt heute anrufen, egal was du in deinem Leben getan hast. Egal welches Geheimnis du mit dir herumschleppst, das dich Tag und Nacht belastet. Jesus rettet und befreit dich. Und ganz praktisch geht das so, wie Paulus schreibt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du bist nur ein Gebet von Gott und somit von deiner Rettung für Zeit und Ewigkeit entfernt. Und du kannst heute dein Leben in diesem Gebet Jesus anvertrauen. Du kannst hier nach vorne kommen, hier vorne sitzen Leute, die haben grüne Bändel. Und die beten gerne mit dir. Weil der große Retter und der größte Held, den wir überhaupt kennen, ist Jesus Christus. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort. Das sind ja nicht nur Worte, sondern das sind Lebensgeschichten, in denen du eingegriffen hast, an denen wir sehen, wie du in diese Welt, auch in unser Leben hineinwirkst. Oft eben nicht durch spektakuläre Wunder, obwohl wir das toll finden, sondern in gewisser Weise unscheinbar, aber effektiv. Und Herr, schenke, dass wir dein Reden hören, egal wie, ob du uns als einen Auftrag geben möchtest, dass wir jemandem helfen oder ob du jemanden, einem Menschen zur Seite stellst, der ihm hilft, aus dem Schlamassel rauszukommen, auch wenn er selbst verschuldet ist. Dass wir sowohl Hilfe annehmen können, die du gibst, und auch Aufträge entgegennehmen können. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und bis heute in unserem Leben wirkst. Wir beten dich an im Namen von Jesus, danken wir dir. Amen.